Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau 24 sitzt in Rosenheim und ist auch dabei. Servus Tobias.
Hello, howdy, hi Lukas. Hi an alle da draußen. Welcome everyone.
Ah, du hast schon US-American English drauf, höre ich raus. Du hast dich natürlich perfekt angepasst an den Weltcup. Du bist hyped. Haben dir die Rennen gefallen am Wochenende?
Ja? Voll cool. Ja.
Prime Time ist natürlich lässig. Es gibt natürlich über die Kritik, dass sie ein zweites Mal dorthin fahren, haben wir eh auch schon an dieser Stelle öfter geredet. Die Zeiten sind, also die Übertragungszeiten sind, glaube ich, cool. 22 Uhr, zweiter Durchgang, fast ein bisschen spät, aber da rede ich jetzt als alter Mann fast schon. Na? Aber ja, natürlich, eher dieses Jahr kein Vergleich zum Vorjahr. Perfektes Wetter haben wir gehabt und die Stimmung ist noch viel cooler rüberkommen irgendwie von dort. Da waren ja wirklich alle im Ziel auch ziemlich hyped. Es ist gut was los gewesen, hat man gedacht. Und dann ja auch irgendwie am Samstag mit Platz 3 von River Radamus war das ja irgendwie ein Riesending, hatten sie auch wirklich was zu feiern. Am Samstag Marco Odermatt hat den Riesenslalom gewonnen vor Henrik Kristoffersen, der schon dachte, dass er ihn hat, den Odermatt, und eben auf Platz 3 River Radamus. Zum Riesenslalom, wo magst du beginnen? Magst du bei Odermatt beginnen, bei Kristoffersen oder bei Radamus? Ich überlasse dir die Wahl.
Ich habe die Wahl. Also herzlichen Glückwunsch Marco Odermatt zum Sieg im Gesamtweltcup, den hat er nämlich am Samstag fix gemacht und 26. Februar ist heute die Aufzeichnung, dass wir da schon den Gesamtweltcup-Sieger küren, spricht natürlich total für ihn. Wir dürfen aber auch natürlich nicht vergessen, wen es alles erwischt hat, verletzungstechnisch. Aber nichtsdestotrotz gibt überhaupt keinen Zweifel, er ist der Beste und er hat es auch wieder am Samstag gezeigt, weil Kristoffersen hat echt ein Brett vorgelegt. Also
oh ja.
Da dachte ich, hey, jetzt reißt die Siegesserie von Odermatt. Und er hat es trotzdem wieder hingekriegt. Ja. Zwischendurch sogar leicht im Rückstand gewesen, wieder diese typischen kleinen Fehler gemacht. Aber du hast super gut gesehen, wie stabil er in der Hüfte ist, wie er die Schwünge ansetzt. Das macht er halt wie kein Zweiter. Und wie er aus vermeintlichen Fehlern dann irgendwie doch wieder sogar Zeit gewinnt, ist einmalig. Und ich dachte, er fällt. Er ist nicht gefallen. Kristoffersen hat mir echt leid getan. Steht unten im Ziel, beißt da fast in die Bande. Und da hast du bei Odermatt schon auch gesehen, trotz all der Erfolge, die er schon hat, da ist was in ihm passiert. Da ist was rausgekommen. Ich glaube, der hat da in dem Moment wirklich nicht an den Gesamtweltcup gedacht. Das wollen wir den Sportlern ja immer so ein bisschen in Abrede stellen, dass sie immer sagen, ja, sie schauen nicht drauf. Er braucht ja wirklich nicht mehr drauf schauen, weil das er den holt. Das ist fix. Ich glaube, der will diese Serie im Riesenslalom. Der will sie alle holen. Der will sie alle gewinnen.
Die perfekte Saison, ja.
Und das ist rausgekommen und ja, dann steht er halt wieder ganz oben. Aber ja, auch wenn ich mir mal einen anderen Sieger gewünscht hätte, jetzt soll er die perfekte Saison fahren.
Jetzt soll er es durchziehen. Was mir irgendwie immer mit dem Blick auf die Zeiten auffällt, dass dieser Marco Odermatt tatsächlich immer in diesen untersten Abschnitten jetzt da Bestzeiten fährt, nicht seit kurzem erst. Er hat die Bestzeit im ersten Durchgang gefahren in dem letzten Sektor, zweitbeste Zeit im zweiten Durchgang in diesem letzten Sektor. Er war jeweils bei der letzten Zwischenzeit noch auf Platz 2 und hat dann jeweils eben den Kristoffersen noch abgefangen. Der hat ihm 3/10 abgenommen auf 11 Fahrsekunden. Das ist schon nochmal ein ordentliches Stück gewesen. Das ist für mich irgendwie nicht mehr Zufall. Das ist irgendwie schon wirklich auffällig, dass er da nochmal Ja, vielleicht ist es mit dem Ziel wirklich vor Augen, dass man dann nochmal den Ski um ein paar Prozent mehr laufen lässt, weil man merkt, man muss jetzt gar nicht mehr so auf perfekte Linie achten, sondern die letzten Tore kann man schon wirklich aufs Tempo schauen. Ist es auch eine Kraftfrage, frage ich mich auch, ja, bei einer Laufzeit von ein bisschen mehr als einer Minute, okay, es ist jetzt nicht der allerlängste gewesen, Riesenslalom, aber trotzdem, ist für mich vielleicht auch ein Anzeichen, wenn du in den letzten Toren wirklich immer systematisch schneller bist als der Rest. Gibt es da noch zwei, drei Körner, die er mehr hat als die anderen? Oder ja, oder ist es auch die Fahrweise, die ein bisschen ökonomischer ist als die anderen? Das sagt mir auch einem Marco Schwarz nach und deswegen ist der auch in den letzten Toren immer recht schnell unterwegs gewesen. Also das ist mir einfach aufgefallen und ja. Der Christoffersen, der dachte schon, dass er ihn hat, gell? Der hat geliebäugelt mit dem ersten Saisonsieg, mit dem ersten Saisonsieg für Norwegens Männer überhaupt. Die bleiben noch immer ohne Sieg. Ja, und er hat irgendwie angedeutet, dass er irgendwas gefunden hat oder irgendwie ja etwas jetzt vielleicht im Material, was ihm mehr taugt. Dann am Tag danach ein Platz 8 im Slalom. Da hat man jetzt vielleicht schon wieder erwartet, dass es da vielleicht auch besser klappt. Dem war nicht so. Willst du noch was zum Christoffersen sagen, außer dass er von der Bande gekostet hat und da reinbissen hat? Ne?
Ja, also es ist im Bereich Material was gefunden worden. So hat man es kolportiert. Ja. Und dieser Riesenslalom gibt ihm da natürlich recht. Also du sagst das ja auch nicht, wenn es nicht der Wahrheit entspricht, weil damit setzt du ja Erwartungen. Und wenn du nichts gefunden hast, setzt du ja nicht unnötig Erwartungen und setzt dich selbst unter Druck damit. Also es wäre ein Widerspruch, wenn das dahergeredet gewesen wäre, dass man was gefunden hat. Und wir müssen uns die Differenz auf den Rest des Feldes anschauen. Also ja. Odermatt, Christoffersen sind ein eigenes Rennen gefahren. River Radamus ist Dritter, 1,37 zurück. Christoffersen fehlen 1/12 auf Odermatt. Und er ist sogar schneller als Odermatt im zweiten Durchgang gefahren, war auch im ersten Durchgang der Einzige, der wirklich dran war an Odermatt. Das spricht für mich dafür, dass man was gefunden hat. Und der erste Durchgang im Slalom war Fünfter, auch gut. Ist ihm der zweite halt nicht aufgegangen, aber ja, Slalom ist halt auch Slalom. Und gerade dann, wenn die Piste ein bisschen weicher wird, man hat deutlich die Spuren gesehen, weil echt cooles Licht war, gute Sicht. Ich fand es von der Optik her auch tatsächlich anders, die Rennen, als ich die letzten in Europa in Erinnerung habe. Viel klarer irgendwie habe ich dann manche Dinge auch sehen können. Mhm. Da war es im Endeffekt im Slalom ist in Ordnung, aber dass man was gefunden hat, wenn ich mir anschaue, was für ein Riesenslalom er hingelegt hat, ja, dann gehe ich da mit. Und jetzt hat er Blut geleckt, jetzt ist er dran und jetzt wird er alles reinwerfen und er wird noch einen Sieg holen in der Saison. Also, mhm. Wenn ich das gesehen habe, hat es mich überzeugt. Ich habe es in einer der letzten Folgen gesagt, dass er nicht mehr ganz vorne mit dabei ist. Ja, das interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Frei nach Konrad Adenauer sage ich jetzt, Christoffersen gewinnt noch ein Rennen.
Okay, haust noch eine These raus. Ja, ja, im Sulz ist er eh. Im Sulz ist er eh gut.
Ah, wenn der Frühling kommt.
Ja, ja. Da könnte es noch was werden, ja. Ja, und der River Radamus, die Geschichte aus patriotischer US-Sicht mit Platz 3, da ist ihm, der hat sich auch richtig schön gefreut im Ziel. Radamus, der nicht nur interessante Frisuren trägt, das wissen wir schon länger. Ich folge dem auch ein bisschen genauer auf Instagram oder beziehungsweise wenn ich seine Postings sehe, bleib ich ein bisschen eher hängen, weil der auch einen ein bisschen teilhaben lässt an seinen Gedanken, an seinen Gefühlen und auch an seinen Struggles, wenn ich im US-amerikanisch bleiben darf, die so eine Profikarriere mit sich bringt. Das finde ich sehr erfrischend. Hat auch, ja, bevor die Saison losgegangen ist, hat er sich auch irgendwie Sorgen gemacht um Gletschertrainings und so. Der ist einer, der was sagt und Irgendwie habe ich so bei dem immer, wenn ich den sehe, habe ich das Gefühl, ich würde eigentlich gerne mal auf ein Bier gehen oder auf einen Burger mit dem oder zumindest mal am Abendessen zusammensitzen. Ich glaube, das wäre ganz lustig mit dem Kerl. Und ja, ist nicht cool, dass es dann genau beim Heimrennen klappt, ja, für River Rademus auf Platz 3. Und dahinter, ja, gleich drei Schweizer. Wir haben vier Schweizer in den Top 6 mit Thomas Tumler, Gino Caviezel, Loic Meyer. Die waren da, also da haben sie irgendwie alle an diesem Tag abgeliefert, haben ja eine irrsinnig breite Mannschaft. Auch hinter Marco Odermatt, aber das hat richtig gut funktioniert. Wie ist es den Deutschen gegangen? Und da müssen wir über Alex Schmid natürlich reden. Wie ist es dem gegangen in dem Riesenslalom?
Passt schon, war sein
Passt
Fazit.
Schon? Okay.
Aber man hat rausgehört, er ist nicht ganz zufrieden. Also vor allen Dingen der erste Durchgang ärgert ihn ein bisschen. Da ist er irgendwie nicht auf Zug gekommen, hat er gesagt. Mit dem zweiten war er dann doch versöhnlicher, als er direkt ins Ziel kam, war eigentlich unzufrieden, lag da auch nicht gut, aber man hat dann schon gesehen, dass die Piste weicher wurde und dass es da echt noch einige zurückgespült hat. Und ja, dann ist er am Ende 15. Ihm hat Spaß gemacht, also er hat gesagt, war cool, hier Rennen zu fahren. Was das Gesamtbild angeht, also einmal die Strecke, andererseits auch Atmosphäre und deswegen, ja, ist es ein Rennen, passt schon, schließe ich mich an, also ist okay, nicht so cool, dass er wieder im Endeffekt der Einzige ist, der in den zweiten Durchgang kommt, Fabian Graz wird 31., scheidet aus, Stefan Luiz tut sich wahnsinnig schwer als 41. da wieder Fuß zu fassen, Anton Grammel ist dann auch noch ausgeschieden, also da ein bisschen mehr Breite wäre ganz cool, aber ja, gehen wir weiter. Wie gesagt, Alex ist weiterhin gut drauf, ist weiterhin gut dabei und dürfen nie vergessen, dass er aus dieser schweren Kreuzbandverletzung kommt und es eigentlich jetzt, was passiert, eine Übergangssaison sein soll, die er fährt. Nächste Chance, Aspen, zwei Riesenslaloms, die anstehen, freut er sich drauf. Gefühl ist in Ordnung, also alles in Ordnung.
Mhm. Sehr gut. Bei Raphael Haase ist auch alles in Ordnung. Der wird nämlich Siebter und fährt sein bestes Ergebnis in einem Riesenslalom ein. Kommt immer mehr in Fahrt. Sehr, sehr interessant. Dahinter Manuel Feller auf Platz 8 und Lukas Feuerstein als 10. Da gibt es den dritten ÖSV-Läufer in den Top 10 in dem Rennen. Und der hat zum ersten Mal überhaupt Weltcup-Punkte gemacht im Riesenslalom. Hat auch viele schwere Verletzungen hinter sich. Man hat es ihm eigentlich zugetraut, dass er da schon früher mal reinfährt. Jetzt mit Startnummer 56 auf Platz 10 gefahren. Das ist ein cooler Erfolg für ihn gewesen. Joshua Sturm und Stefan Brennsteiner sind im zweiten Durchgang ausgeschieden. Das ein bisschen ein Wermutstropfen aus rot-weiß-roter Sicht. Aber bevor wir zum für Österreich noch erfolgreicheren Sonntag rüberwechseln, ein kurzer Hinweis und eine Einschaltung von unserem Werbepartner, der ist in dieser Woche Longines. Longines ist der offizielle Zeitnehmer der FIS, ist beim Skiweltcup und bei Skiweltmeisterschaften dort tätig und sorgt für die Zeitnehmung. Unterstützt auch einige Athletinnen und Athleten. Manche würde man gar nicht glauben, würde ich meinen. Das kann man alles sehen auf www.longines.com. Longines schreibt man das Ganze, gell? Aber ich glaube, als regelmäßiger Skirennenschauer, wie ihr das seid, wisst ihr das sicher. Longines unterstützt ja auch diese Wertung, diese Jugendwertung, die ein bisschen noch unterm Radar ist mit diesem nur virtuellen blauen Trikot. Ich weiß nicht, warum es nicht in echt auch ein blaues Trikot gibt. Gibt es ja in anderen Sportarten auch, aber zumindest das gibt es. Also Longines ist da ordentlich tätig im Skiweltcup. Ja, kommen wir zum Slalom. Und da ist, ich habe es nicht geglaubt nach dem ersten Lauf, muss ich sagen, Tobias. Es ist ja so ein bisschen ein Duell zwischen einem Deutschen und einem Österreicher, zwischen Linus Strasser und Manuel Feller. Und Manuel Feller hat tatsächlich dieses Rennen gewonnen. Von Platz 3 kommend, im zweiten Lauf sich noch auf 1 geschoben, den Sieg weggeschnappt. Und jetzt hat er schon den 4. Weltcupsieg in dieser Saison gefeiert. Und jetzt muss man ihn schon in Österreich, lass mich dir sagen, vergleicht man das jetzt schon mit Marcel Hirscher, weil zum letzten Mal, dass ein Slalomläufer 4 Slaloms in einer Saison, in einem Winter gewonnen hat, war Marcel Hirscher und das war jetzt vor 5 Jahren mittlerweile. Also, dass ich eine Statistik lese, wo der Feller dann schon direkt mit dem Hirscher verglichen wird, hätte ich mir nie gedacht. Ja. Es ist irrsinnig lustig und er hat es wieder so gemacht. Gell? Es war ja wirklich ein diffiziler zweiter Lauf auch. Es gab oben in diesem Steilhang dieses Tor, dieses Doppeltor, wo ja alle eigentlich dann weiten Bogen gefahren sind, weil sie Respekt gehabt haben vor dem Ausfall, da hat es viele erwischt, es gab viele Ausfälle auch im zweiten Lauf. Dann gab es diese Haarnadel, die ganz tricky gesetzt war irgendwie in diesem Flachstück dann, die man direkt fahren hat müssen. Er hat das wieder exzellent gemacht, eigentlich am richtigen Stellen rauszunehmen und dann doch, aber diese Sicherheit, also ich habe wirklich nicht mehr so viele Sorgen, dass der mal ausfallen könnte und deswegen heißt jetzt auch schon oft, ja, das wird dem eigentlich nicht mehr zu nehmen lassen, er wird sich das nicht mehr nehmen lassen, so rum. Es sind noch 3 Rennen ausständig, es kann natürlich noch was passieren, aber mich beeindruckt der Manuel Feller auch Ende Februar noch, weil es ist er ist noch immer vorn in der Slalomwertung, richtig cool. Mich beeindruckt das sehr und er freut sich auch sehr, er freut sich nach wie vor über diese Weltcupsiege wie beim ersten Mal, brüllt nach wie vor im Ziel recht schön herum. Sehr cool. Und jetzt muss ich kurz schauen auf die Weltcup-Wertung, wie viel Abstand das eigentlich ist.
Ich habe sie offen. Also ja, wir reden bitte. Jetzt von 204 Punkten. Mhm. Das heißt, wir sind in einer Range von über 2 Rennen. Und es sind nur noch 3 Slaloms. Also, Feller müsste eigentlich gefühlt 3-mal ausscheiden oder 3-0er machen und Strasser eigentlich gefühlt fast alles gewinnen. Das wird nicht passieren.
Ich muss es so sagen, mich würde es freuen, wenn der Feller das wirklich heimbringt. Ganz interessant auch, er fährt ja Riesenslaloms, dann hat er irgendwie an dem Wochenende gesagt, es gibt noch 2 Riesenslaloms, die mich in meinem Leben richtig interessieren. Das ist der Riesenslalom bei der WM nächstes Jahr in Saalbach und das ist der Riesenslalom bei Olympia im Jahr drauf. Und eigentlich fahre ich nur noch Riesenslalom für diese 2 Rennen. Der Rest interessiert mich gar nicht. Dieses Programm ist ziemlich intensiv, meint er, auch mit den vielen Reisen und so. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem gibt es eben oft diese Doppeln, ne? Riesenslalom, Slalom. Und er hat angekündigt, jetzt am Wochenende stehen ja 3 Rennen an, 2 Riesenslaloms und ein Slalom. Er wird am Freitag fahren, am Samstag eine Pause einlegen und am Sonntag dann den Slalom fahren. Macht natürlich Sinn aus seiner Sicht, wenn es da um eine Kugel geht, auch wenn er da schon weit vorne ist, aber da dann groß geschwächt oder ganz mit einem Unwohlsein in den Slalom zu gehen, ist, glaube ich, sehr vernünftig. Ja.
Absolut. Ich meine, am Freitag antesten, Hang testen.
Den Hang, genau.
Schneeverhältnisse, es werden andere Schneeverhältnisse sein. Palisades Tahoe in Kalifornien, Aspen, Colorado, andere Bedingungen, trockenerer Schnee wird erwartet. Der war jetzt schon eher so von der bisschen feuchteren Sorte. Freitag Hang und Schnee testen, Samstag ausruhen, Sonntag die Kugel holen. Er wär doof, wenn er jetzt noch irgendwas riskieren würde, weil dass er diese Kugel gewinnt, ist eine Überraschung und er hat jetzt einen Dreiviertel Hände dran, also hol dir die Kugel. Und auch wenn ein Deutscher dadurch Zweiter wird, ich find's mega cool, dass Manuel Feller diese Kugel holen wird. Geil, hätte ich nie für möglich gehalten. Ja. Super cool. Der wilde Hund hat genau das wieder gemacht, was es braucht in dieser umkämpften Konkurrenz. Volle Attacke. Wenn du nicht voll attackierst, wenn du es taktieren anfängst, hast du schon verloren. Macht er nicht. Er ist stabil, haut die Dinge runter und wilder Hund. Super. Coole Geschichte.
Ja. Und eben, was mich so beeindruckt, dass auf fünfter Platz noch immer das schlechteste Saisonergebnis ist im Slalom, also irrsinnig konstant unterwegs, na, sehr cool. Aber ja, der Deutsche, um den es geht, rede mal über den. Wie ist jetzt seine Reaktion gewesen auch? Er war zur Halbzeit vorne, er war bis zur letzten Zwischenzeit vorne, da waren es nur noch 200stel, aber ja, hat ihn das schon angefuchst? Was war seine Reaktion von Lino Strasser?
Ja, einerseits fuchst sie natürlich an. Erster Lauf sagte, das war eine Lehrbuchfahrt. Mhm. Und wenn sich Linus Strasser uneingeschränkt selbst lobt, dann heißt das sehr, sehr viel.
Okay.
Aber dieser erste Lauf war natürlich auch Bombe. Also da hat er alles gezeigt, was er kann, was in ihm steckt. Deswegen schwingt so ein bisschen Enttäuschung mit, weil klar, wenn du es einmal zeigst, kannst du es auch ein zweites Mal zeigen. Und wenn du bis kurz vor Schluss dran bist, dann nur in Anführungsstrichen Dritter wirst, klar, okay. Aber ja, er ist zufrieden, er fährt super Ski, sagt, er muss jetzt auch in Richtung Espen, er muss nichts umstellen. Er hat jetzt nichts, was er grob verändern muss. Und wenn das da eine Grundlage ist, dass du im Endeffekt nichts hast, wo du sagst, hier muss ich gezielt ansetzen, dann bist du als Sportler schon relativ weit oder du hast überhaupt keine Ambition. Und dadurch, dass er so gut ist, wissen wir, es ist Ersteres, er ist sehr, sehr weit und ja, Vollgas führt zum Erfolg, ist das Resümee vom Bundestrainer Christian Schweiger, hat man hier wieder gesehen. Und ja, das ist manchmal sogar als Dritter in Schlagdistanz vielleicht sogar ein Ticken einfacher, weil du nicht mehr das Gefühl hast, Dinge verlieren zu können oder in Versuchen kommst zu taktieren, was nur menschlich ist. Deswegen, ja, wir reden von dem dritten Platz. Also er ist voll dabei. Er soll sich den zweiten holen in der Slalomwertung. Ich glaube, dass das das widerspiegeln würde, was bisher in der Saison in den Rennen passiert. Mhm. Da ist es ein knappes Ding zwischen ihm und Clément Noël. Da liegen 34 Punkte zwischen den beiden. Dass Clément Noël für mich gefühlt der beste Slalomfahrer der Welt ist, habe ich schon öfter hier gesagt. Aber Training und Rennen sind zwei Paar Schuhe. Und wenn er den hinter sich halten könnte, das wäre ein fettes Ding auch für ihn. Und ja, deswegen gut. Podium. Der zweite hätte sein dürfen vor Noël, wäre auch für diese Slalomwertung natürlich cool gewesen. Ja, aber gut. Hey, über was beschwere ich mich hier, wenn ich andere Teildisziplinen im deutschen Skiverband mir anschaue? Ist das echt super konstant, super stabil und absolute Weltspitze, was Linus Strasser da macht. Genau, aber auch hier, ja, komm, mache ich die Deutschen schnell fertig, ist relativ schnell erzählt. Auch hier taucht leider kein Deutscher im zweiten Durchgang auf. Anton Tremmel 38. geworden, Fabian Himmelsbach 40. geworden. Also das ist alles, wo sich nichts weiterentwickelt. Mein so gelobter Sebastian Holzmann, da geht ein kleines bisschen gefühlt so die Luft raus. Da ist diese Konstanz, die hatte ich gehofft, dass er die stabilisiert mit Perspektive, Tendenz sogar nach oben. Jetzt geht's leider in eine andere Richtung. 46. nach dem ersten Durchgang. Und ja, so cool das mit Linus ist, auch mit Alex Schmid im Riesenslalom, es ist halt wieder nur eine One-Man-Show. Und es nervt mich langsam in sehr vielen Disziplinen und Bereichen im Deutschen Skiverband, wenn wir über die technischen Disziplinen sprechen, dass sie es nirgends hinkriegen, nach Topfahrer dahinter was zu installieren, was mal nachhaltig ist und nicht nur zwei, drei Rennen gut und stabil ist. Bei Holzmann habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, aber alles andere, nee, geht irgendwie nichts voran. Und es ist ja auch Teil einer Entwicklung sein, dass ich Dinge zum Guten stabilisieren und weiterentwickeln. Aber hier ist es für mich super viel Stagnation und das langweilt und nervt inzwischen, muss ich ehrlich sagen, weil so Dinge, wie du jetzt dann erzählt hast, dass ein Lukas Feuerstein dann damit reinfährt, ein Raphael Haser stabil ist und andere Nationen zeigen auch, dass es geht. Und ja, in Deutschland ist es irgendwie so, Wenn einer nicht da ist, dann wäre alles andere. Wenn diese Top-Leute mal nicht da wären, eine Lena Dürr nicht, ein Linus Strasser nicht, ein Alex Schmidt nicht, würde Deutschland 0,0 Rolle in diesem Weltcup spielen. Mhm. Sie sind da, natürlich. Ja, ich will hier nichts schlechter reden, als es ist. Aber dass der Unterbau sich nicht weiterentwickelt. Viele sagen, ja, ich bin immer so kritisch, aber wer mir da was vorwirft, dem schicke ich Ergebnislisten.
Ja.
Will ich ein Gegenargument
hören. Ja, sowas gibt's natürlich bei einer größeren Skination, wie das Österreich ist, im Speed-Bereich auf jeden Fall, bei den Männern zum Beispiel auch, ja. Im Slalom ist die Mannschaft natürlich breiter aufgestellt. Da gibt's jetzt einen Johannes Strolz, ich hab mich gewundert, der 7 Ergebnisse jetzt in Folge eingefahren hat. Können wir uns noch erinnern, dass der mal am Laufband ausgeschieden ist? Aber es ist halt wieder so ein Platz es ist 16. Platz ist es geworden, ja. Jetzt habe ich noch nachgeschaut. Er liegt in der Slalomwertung damit auf Platz 20, ja. Er hat 107 Punkte, obwohl er 7-mal in die Punkte gefahren ist. Da merkt man schon, da war nie ein Ausreißer nach oben dabei. Das sind eben immer die Ergebnisse. Und jetzt tippt es ihn auch ein bisschen an, eben, dass dieser Sprung nicht gelingt, warum er nicht permanent in die Top 10 reinfährt. Aber ja,
Das hat schon Spuren hinterlassen. Kann mir keiner was erzählen. Diese extreme Ausfallserie.
Ja.
Dass du dann immer wieder ans volle Limit, ans volle Risiko gehst. Ich glaube, irgendwann verzweifelst du daran und dann stellst du was um. Also kann mir keiner sagen, dass das nicht was mit einem macht.
Dann gibt's auch einen Fabio Gstrein, der da vielleicht ein paar Plätze weiter vorne ist, aber bei dem das dasselbe ist. Der ist jetzt 7. geworden, das ist das beste Ergebnis in dieser Saison. Und da heißt es immer, dass der eigentlich jederzeit zünden sollte und der jederzeit eine Leistungsexplosion hinlegen sollte. Wir warten halt nach wie vor drauf. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, es gäbe Leute, die Potenzial haben, die, so heißt es, noch nicht quasi wie sagt man das auf Deutsch, das Ceiling erreicht haben, die Decke, die Leistungsspitze Zenit erreicht haben. Ja, genau. Ja, Gott sei Dank. Genau, aber ja, so ist das nun mal. Auch wieder 2 Ausfälle im zweiten Lauf, Dominik Raschner. Und Joshua Sturm wieder, da nehme ich jetzt vorweg, das ist eigentlich mein Felix der Woche, den wollte ich da nennen, weil er 2-mal in den zweiten Lauf gekommen ist mit hoher Startnummer und 2-mal im zweiten Lauf ausgeschieden ist, so ein bisschen. Ich habe jetzt einfach noch einen zweiten Felix der Woche, auch Tobias Kastlunger, der sich verfahren ist im Slalom, der diese Vertikale, die da gesetzt war, falsch angefahren ist und während er das Tor anfährt, merkt er, dass er falsch unterwegs ist und dann erwischt er das Tor durch die Beine. Ganz bitter, das ist so nach dem Einviertler am ersten Tor, das zweite, was dir nie passieren soll, aber auf jeden Fall einmal in der Karriere sicher passiert. Ja, und bei den Schweizern auch, ja, ein bisschen zumindest durchwachsen. Ja, Marc Rochat ist ausgeschieden im ersten,
Daniel Juhl. Haben wir die Aufklärung inzwischen gekriegt.
Ah, ja.
Deutsch ist Daniel und Juhl der Nachname. Jetzt
Daniel
ist das
Juhl.
Ding ein für alle Mal geklärt.
Ja, sehr gut. Daniel Juhl ist dann im zweiten Durchgang ausgeschieden. Ja. Und Ramon Zennhäuser hat Rückenprobleme, bei dem läuft es nicht so gut. So ist es dann Loic Meyer auf Platz 9, der beste Schweizer. Ja, dafür, dass die, haben wir auch schon mal hier erwähnt, das stärkste Slalom-Team bei den Männern hatten, kommt da gerade ein bisschen wenig, aber so ist es. Daniel Juhl hat ja in Chamonix gewonnen, dieses historische Rennen. Ja, ist dir sonst noch was eingefallen zum Slalom, zum Riesenslalom? Palisades Tahoe, ein lustiger Hang eigentlich. Das lange Weghängende ist irgendwie cool. Das ja, Wetterstimmung war beides geil. Der große Minuspunkt im Sponsoren-Game habe ich jetzt nichts Aufblasbares am Streckenrand gesehen. Und das kann
schön,
ich.
Dass, ja. Schön, dass du auch drauf geachtet hast. Ich habe da gezielt auch drauf geschaut. Aber da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, da müssen wir mal eine E-Mail rausschicken.
Mhm. Und ich kann die Weltcup-Orte nicht ernst nehmen, die das das Sponsoren-Game nicht ernst nehmen, ja.
Stiefel ist ja dieser Sponsor des Teams und auch trägt die Stiefel Palisades Tahoe Cup. So war der offizielle Name.
Ich glaube, das Ganze ist das eine Versicherung, oder? Ja. Du kannst
Investment.
Banking. Du kannst halt kein Investmentkonto auf dem Pistenrand aufblasen,
So ein Dollarschein oder sowas.
Ja, oder ein Bitcoin,
sowas in die Richtung. Genau. Also da ist auf jeden Fall noch was.
Sollen sie sich nicht lumpen lassen, ja, genau.
Genau. Cool, es war Winter. Ja. Es hat total Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Wir hatten echt zahre Rennen in Europa in dieser Frühlingsperiode, die sehr, sehr viel zu früh eingesetzt hat. Und so kritisch man im Endeffekt diese zweite Überfahrt in die USA sehen kann, aber man muss diesen Standort, wenn man den Kalender überarbeitet, muss man sich wirklich Gedanken machen, ob nicht sogar mehr Rennen in Übersee sinnvoll sind, wo wir Regionen haben. Wir sehen es im Speed-Bereich regelmäßig. Wir sehen es jetzt hier, wo wir Regionen haben, wo wir einfach eine Wintersicherheit haben. Mhm. Und dann folgt halt mal ein Abschnitt. Nicht den Fehler machen, fliegen zurück, sondern macht's halt dann einfach mal eine Serie, wo man mit Sack und Pack, klar, ist für die Athleten auch nicht das Coolste, immer weg von der Heimat zu sein, aber auch hier weg, auch mit dem eurozentristischen Blick, weil die amerikanischen Athleten, die dann nur in Europa fahren, ja, die haben das halt den ganzen Winter über. So. Und dass man echt, wenn man sagt, und die Athleten haben jetzt selbst wieder Initiative ergriffen und gesagt, der Kalender muss überarbeitet werden, weg mit Doppelabfahrten und solchen Sachen, dass man da ran muss. Und wenn man das Ding grundlegend neu aufstellt, dann nehmt die Regionen mit, wo ihr eine gewisse Wintersicherheit habt. Eine hundertprozentige Garantie gibt's nie, das weiß ich selbst. Aber man hat Langzeitwetterdaten und dann muss das mit einbezogen werden. Und das sind einfach coole Rennen. Wenn das jetzt so ist, dass man sagt, hey, ich will jetzt in, keine Ahnung, in China, sonst wo, in Korea, da will ich fahren. Wenn es da möglich ist, ja, einerseits okay, aber da unten sind Leute, die haben Bock drauf. Da ist riesen Stimmung. Also was da los war jetzt, und wir reden ja immer davon, der Weltcup, der lebt von Wengen und Kitzbühel und Adelboden. Ja, das sind die Leute, die haben Bock drauf und da ist Winter. Also hat das eine absolute Daseinsberechtigung und das muss berücksichtigt werden. Ich fand das mega cool. Hast du Bilder vom Langlauf gesehen? Von vor circa 10 Tagen in Minneapolis.
Ja, ich weiß nur, dass da war in Österreich auch zum ersten Mal am Podest, aber ich habe nichts gesehen von den.
Da war die Hölle los, liebe Leute. Ich habe noch nie so viele Zuschauer bei einem Langlauf gesehen. Mhm. Was da abgegangen ist, wirklich Weltklasse. Das ist, die haben natürlich auch mit einer Jessie Diggins eine absolute Topfrau in diesem Langlaufsegment. So kriegst du die Leute zum Sport beim Skispringen zum Beispiel in Lake Placid. Da waren im Endeffekt nur Leute mit polnischen Wurzeln gefühlt da, weil dir da aber im Endeffekt so die Protagonisten fehlen. Mhm. Aber wenn immer du einen Amerikaner hast und sie haben absolute Top-Leute, sowohl bei Damen als auch bei Herren, dann kommen die Zuschauer, was da beim Langlauf ist, habe ich noch nie gesehen, so eine Atmosphäre und so viele Menschen. Und dann muss die gesamte FIS echt nachdenken und sagen, Nordamerika macht es mehr mit rein. Ja, weil das sind auch Sponsoren und das sind Leute, die haben Bock drauf. Und das ist ein tolles Publikum, das sind tolle Athleten, tut dem ganzen Weltcup gut und Argumente wie, ja, oh, dann sind wir halt so lange da drüben und so weit weg. Ja, wie gesagt, seht's von der anderen Seite. Die haben das ganze Jahr. Deswegen mega geil. Und was natürlich sensationell ist, wo sie diese Namensdinger-Schilder, die man dann aufzieht, So, ja. Also so der Manuel Feller Fanclub Kalifornien, der Gino Caviezel, einfach so random Gino Caviezel Fans from United States und so. Ja. Also ich frage mich ja bei US-Wahlen immer, wer sind denn diese Republicans abroad? Ja.
Ja,
und das
ja.
sind halt die Gino Caviezel Fans abroad von der Schweiz. Ja.
Ja.
Also das ist sensationell. Bin ich immer begeistert und sie sind cooles Publikum. Der eine steht oberkörperfrei da, steckt ja. seine Wampe in die Sonne und sowas. Wildes Publikum, aber begeisterungsfähiges Publikum.
Ja.
Coole Stimmung, coole Party. Mehr davon, wirklich mehr davon, bevor wir den 20. Sulz-Weltcup irgendwo in Europa durchdrücken, nur weil es ein traditioneller Standort mal war, der dir aber überhaupt keine Sicherheit garantieren kann und wir von Absage zu Absage, von Startnummernrennen zu Startnummernrennen pendeln, macht's euch Gedanken.
Mhm.
So, das war jetzt mein...
Ja, ich denke mir, das Wochenende war ja ein herber Rückschlag für einen Elias, weil der hat ja gesagt, Schladming ist gut und schön, aber da ist ja so viel Ausstoß, weil so viele Leute kommen. Ist ja viel besser, wenn wir rüberreisen, weil dort kommt ja eh keiner hin. Jetzt waren aber leider verdammt viele Leute dort. Also das wird ihn sicher extrem geärgert haben. Nein, Spaß beiseite. Es war.
Es ist kein Spaß. Es widerlegt ja dem seine Aussagen wieder.
Genau.
So. Ja. Und der Kollege vergisst halt auch, dass die FIS der internationale Skiverband ist und dass es nicht nur Ski-Alpin ist. Und dass auch Skilanglauf dazugehört.
Mhm.
Und das, dann soll er mal hingehen und durchzählen, wie viele Leute in Minneapolis waren. Und dann will ich nichts mehr über Schladming hören und dieses dumme Gelaber. Also, nicht der schon wieder. Ist nicht gut für mein Blut. Der ist nicht gut für meinen Blutdruck. Mach was anderes.
Was aber noch mir jetzt auch, weil du auch noch den asiatischen Markt quasi angesprochen hast, eben, du hast ja Amerikaner und Amerikanerinnen. Wir haben ja hier schon über AJ Hurd geredet. Schifrin natürlich sowieso steht über allem. Eben auch ein River Rademus, ein Bryce Bennett hat schon ein Weltcuprennen gewonnen in dieser Saison. Also die haben ja wirklich viele. Und bei, wenn wir jetzt reden über, ob wir in China oder vielleicht sogar in Südkorea, wo es auch mal Olympische Spiele gegeben hat, ob es da Weltcuprennen geben soll, da fällt mir jetzt lange niemand ein, der da im Weltcup fährt. Das ist halt einfach so und ja, das hilft natürlich schon, ja, wenn der auch da irgendwo auf der Uni war in der Nähe oder so, ja, das ist einfach so, ja, dann bist viel mehr Hype, die identifizieren sich dann mit dir, hey, das sind dann auch tausende Leute, die mit dem, weiß nicht, sagen wir jetzt, mit dem River Rademus auf die Uni gegangen sind, ja, ist der geilste Harvey, für den bin ich natürlich jetzt, wenn ich dorthin fahre, ja, und schaue mir das vielleicht noch eher an, ja. Na, aber und, hat natürlich einen Punkt.
Liqui Moly Oil Canister.
Ja,
das wäre
ja,
auch genau. für die Sponsoren im europäischen Raum.
Ja,
war interessant. Ja,
stimmt.
Jetzt warte mal, ich google jetzt noch ganz schnell, was Bohrmaschine auf Englisch heißt.
Weißt du? Sehr gut, ja. Der Screwdriver ist der Schraubenzieher, gell?
Drilling Machine.
Ah ja, genau, ja, ja.
Ist das cool oder ist das cool?
Ja, wir wollen die Drilling Machine sehen nächstes Jahr.
Absolut.
Palisades-Tahoe, ja? Das ist unsere klare Forderung, ja.
Ja.
Winter haben wir nicht nur in Palisades-Tahoe gesehen, sondern auch in Val di Fassa. Da hat es zwei Absagen gegeben, da war der Winter nämlich so stark, es ist ja wirklich einiges runterkommen. Brenner-Autobahn gesperrt, auch übers Wochenende. Na, es war viel los. Grundsätzlich gut für Michaela Schifrin, würde ich dann meinen. Gell? Aber es sind halt, der Abstand sind über 200 Punkte, ja, die gut Berami vorne ist. Und am kommenden Wochenende steht wieder ein Speed-Wochenende an in Quitfiel. Da ist Schifrin nicht dabei, aber Schifrin hat gesagt, sie ist in Ore dabei. Riesenslalom. Ja, die müsst natürlich schon auf jeden Fall alles gewinnen, was sie jetzt noch fahrt. Und dann schauen wir mal. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, hey, das ganze Wochenende fällt aus. Der gut Berami wäre sicher lieber gewesen, sie hätte da zweimal an, und wenn es nur zweimal ein sechster Platz ist, eingefahren, wäre trotzdem noch ein bisschen beruhigender gewesen. Aber so gibt es da doch noch eine Restspannung, würde ich meinen. Ja, Österreich und Norwegen, die zwei Teams, haben sich quasi dafür ausgesprochen, am Freitag noch in Quitfjell ein Rennen da nachzuholen und auch zu fahren. Das wollte der Rest nicht, war dagegen. Es wird nichts nachgeholt. Da hat man ja eine klare Linie jetzt inzwischen offenbar. Vor allem was die Speed-Wochenenden betrifft, ja, wollte man da nicht zu kurzfristig noch ein Rennen zusätzlich einschieben. Ja, somit war es das mit diesen zwei Rennen. Und jetzt, Tobias, wechseln wir noch komplett das Thema zum Schluss.
Ich würde noch ganz kurz, weil uns die Jule hat uns geschrieben, wenn es um das Thema Kugeln geht, ob es historisch wäre, wenn wir in einer Saison bei Damen und Herren jeweils einen haben hätten, der vier Kugeln gewinnt. Mhm. Also es ist ja jetzt momentan die Option, dass Odermatt und Gut Berami Gesamtweltcup, Abfahrtsweltcup, Riesenslalom und Super-G-Weltcup holen. Also in der Konstellation gab es das noch nicht. Das wäre tatsächlich eine historische Geschichte. Was es durchaus tatsächlich schon gab, ist, dass ein Athlet, eine Athletin vier Kugeln geholt hat in einer Saison. Also das wäre jetzt nichts Außergewöhnliches. Mit einer kleinen Einschränkung. Also was wir früher oft gesehen haben, ist, dass man vier Kugeln geholt hat. Lindsay Vonn zum Beispiel, Tina Maase zum Beispiel. Da war die Kombination noch mit dabei, die damals einen anderen Stellenwert noch hatte, aber irgendwie gefühlt nicht so gleichzusetzen ist. Teilweise hat man auch die Kombiwertungen gewonnen, ohne eine Kugel zu bekommen, weil es zu wenige Kombinationen einfach waren. Also das ist und wäre nichts Neues. Ich meine, dass Michaela Schifrin, die hat 2018, 2019 Gesamtwertungsslalom, Riesenslalom, Super-G gewonnen. Also das wäre dieser Viererstreich, der absolut hier voll mit dabei ist. Und ja, deswegen in einer Saison noch nie, aber das Athleten, du hast ja auch mal dich schlau gemacht, gab's ja schon.
Ja, Hermann Mayer nämlich war das letzte Mal auf Männerseite, ja, dem das gelungen ist. Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und die große Kugel. Genau, haben wir einen Hermann auch unterbracht. Freut mich natürlich sehr.
Und die Kombination.
Ah ja, genau.
Und Marco Schwarz hast du ja vorhin schon mit einem
reingemogelt.
Er ist alles mit dabei. Die Bohrmaschine haben wir drin. Was wollen wir mehr?
Christoffersen war wahrscheinlich wegen der Muskelmasse so schnell am Samstag. Wahrscheinlich hat er die dann abbaut bis am Sonntag. Ja.
Lass meinen Freund Henrik in Ruhe.
Okay, passt. Ja, wir wechseln das Thema, Tobias, weil wir haben eine Zuschrift bekommen zu alpiner Skisport in der Popkultur, würde ich meinen.
Schön formuliert, super. Ja. Wunderbar, hast du schön ausgedrückt. Der Christopher hat uns geschrieben, es läuft im Ersten eine Co-Produktion. ORF war mit dabei, Schweiz glaube ich auch.
Ja, genau.
Ist auch mit drin. School of Champions ist eine Serie, die das Leben in einer Skiakademie in Bad Gastein darstellen soll und über junge Sportler erzählt, die den Traum vom Weltcup haben. Und ist eine Serie, die jetzt in der Mediathek, wie gesagt, abrufbar ist. Christopher hat uns gefragt, er sagt, da wurde kein Klischee ausgelassen. Wie nah dran ist dieses Ding an der Realität? Wie hat uns die Serie gefallen? Das Einfachste vorneweg. Wie hat uns die Serie gefallen? Wir haben es unabhängig voneinander gesehen, also kein Group-Watching gemacht. Wie hat es dir gefallen, die Serie?
Ja, ich war überrascht, dass die so gut ist. Also sie haben schon viel Werbung gemacht im ORF. School of Champions, schaut sich das an. Ja, viel Werbung und auch in der TVT hast du das recht schnell aufpoppen gehabt, also die Mediathek für den ORF. Bist nicht dran vorbeikommen eigentlich. Und dann haben wir gedacht, ja, du musst jetzt eigentlich schon, komm, du hast dann Ski-Alpin-Podcast und dann schaust du die School of Champions-Serie nicht an. Jetzt schaust mal rein. Und dann bin ich hängen geblieben und habe mich auf die letzten zwei Folgen dann schon richtig gefreut, wie die rauskommen sind. Die Serie ist, glaube ich, im SRF ist sie zuerst schon gelaufen. Und ja, deswegen, das macht ja auch alles Sinn, ist so eine Co-Produktion. Da gibt's ja auch eine Schweizer Rennläuferin, ja, die da vorkommt und einen Münchner. Und das ganze Spiel halt in Österreich. Und so war das, glaube ich, auch wichtig für die Fernsehstationen, die das produzieren und aussenden, dass da jeweils auch aus Deutschland und aus der Schweiz, wer dabei ist. Und ich finde das cool. Ich finde das cool, dass die Jugendlichen in der Serie die Stars sind. Das ist sehr leibend. Ich weiß nicht, hat mir bei Stranger Things schon sehr getaugt. Ich finde, es hat einen super Spannungsbogen. Es geht gleich heavy los mit diesem vermeintlichen Selbstmord. Und vielleicht ist das jetzt auch ein Zeitpunkt, wo man Spoiler-Alert aussprechen sollen, falls ihr das noch nicht alles gesehen habt. Der Tobias schaut sogar überrascht. Also du, was ist denn dein Stand? Wie weit hast du es gesehen?
Du haust vermeintlich raus und spoilerst. Also mir geht's ähnlich wie dir. Ich war ein bisschen skeptisch, so wie man es vorab bezeichnet hat, Coming-of-Age-Serie. Mei, ich bin jetzt auch schon ein bisschen gesetzteren Alters. Ja, da habe ich mir so gedacht, so, was wolltest du denn jetzt von mir? Ja, und ähnliche Motivation wie du. Schialpin, Mei, wir machen den Podcast ja, weil der Sport uns schon im Herzen liegt und das eine Leidenschaft ist. Und ich sag, komm, schau rein, gib ihm eine Chance. Hast ja letztlich da nicht wirklich viel zu verlieren. Bin sofort hängen geblieben. Cool. Hat mir total getaugt. Deswegen, ich hab's relativ schnell auch durchgeschaut und hab mich echt gefreut. Und jeder, der mal Serien guckt, dachte ich eigentlich, ja, jetzt gehst du schlafen nach der Folge. Dann wird's halt noch eine. So, und okay. wenn das passiert, dann ist das immer ein Gütesiegel. Also wirklich cool, hat mir gut gefallen. Jetzt fragt Christopher, wie nah dran an der Realität. Da muss man natürlich unterscheiden. Also einmal Dramaturgie neben Schauspielplätze und so weiter. So, also Selbstmord, ein Trainer, der verdroschen wird.
Einer, der auch selber übergriffig ist, ja, der Trainer. Ja.
Der übergriffig ist, der... Dann hast du den Ex-Profi, der die Sorgen im Alkohol ertränkt, hier und so weiter und so fort. Das ist das eine, das schiebt man mal beiseite. Sind wir mal im sportlichen Bereich. Ich finde, es transportiert tatsächlich echt cool und gut, was es eigentlich bedeutet, überhaupt diesen Sprung zu schaffen in den Weltcup. Mhm. Was für ein selektiver Prozess das ist. Es ist nicht reicht, wenn du ein guter Skifahrer bist und ab und zu mal deine Rennen fährst und dann heißt es ab, dann stehen alle Schlange und sagen, komm, du kannst 3-4 gute Schwünge fahren, nimm mit, mach ein bisschen was für dich und fährst den Weltcup. Das siehst du, wie knallhart das schon in diesen jungen Jahren ist, um überhaupt die Chance zu bekommen, in entsprechend solche Institutionen wie einer Skiakademie am Ende des Tages zu landen. Ja, das ist cool transportiert, gut transportiert und was für Anforderungen an die jungen Leute immer mit und welchen Druck die im Endeffekt selbst sich machen und auch verspüren, welcher Leistungsdruck schon in extrem jungen Jahren auf junge Menschen im Endeffekt da besteht. Das ist gut transportiert und das ist nah an der Realität. Ich habe mit einem deutschen Snowboarder gesprochen, der im Endeffekt aus dem Freestyle-Bereich kommt. Und Leon Fockensberger ist auch bei Olympia gefahren. Und der Leon hat mir mal erzählt, er kommt hier aus der Gegend, wie das bei ihm eigentlich damals war. Snowboarder ist immer in der Heimat gefahren und hat da seine Tricks gemacht und hier. Und mei, wie die Freestyler oder viele so sind, die haben halt ein bisschen anderen, sind halt ein bisschen andere Typen, ja, und so freigeistig unterwegs. Und bei ihm war irgendwann klar, hey, er hat Bock da, das professionell zu machen, aber dann hieß es so, und jetzt kommen die Aufnahmeprozeduren. Und da war schnell vorbei mit dem Freigeist, da wurden die Zügel richtig angezogen. Und es war ein harter Kampf, bis er es dann geschafft hat, an die Christophorus-Schulen in Berchtesgaden, ist eine der Wintersport-Elite-Schulen in Deutschland, Wintersport-Internate. Und dann hat er auch erzählt, ja, das war für ihn schon auch eine Umstellung. Ja, dann bist du plötzlich da. Es ist ein gewisser Druck natürlich drauf. Du bist so weit gekommen. Jetzt willst du es schaffen. Jetzt willst du den nächsten Step dann auch gehen. Und der Leon hat dann auch erzählt, ja, und dann bist du plötzlich in einer neuen Welt, weil der Sport super wichtig ist und zentraler Bestandteil ist. Du musst aber dieses Jonglieren mit der Schule, darauf wird relativ wenig eingegangen in der Serie. Mhm. wie dieser Bildungsprozess nebenbei eigentlich noch läuft und wie wichtig der natürlich auch ist. Man legt da den Fokus schon aufs Sportliche, was ich prinzipiell natürlich als Konsument cool finde. Ich muss den jungen Leuten ja nicht beim Vokabellernen zuschauen. Das habe ich selbst, gut, sprechen wir da nicht drüber. Wobei Fremdsprachen war ich gut, gab es ganz andere Baustellen. Aber worauf ich hinaus will, dass die Frage, wie nah es an der Realität ist, dass in der Beziehung A, den Weg reinzufinden, super gut abgebildet ist, der Druck, der auf jungen Leuten herrscht, auch der Ergebnisdruck schon, ja, musst liefern. Dann fängt es an, dass Sponsoren langsam auf dich zukommen, die werden
Stimmt,
aufmerksam
ja.
auf dich. Ja, auch so eine Komponente, dass du im Endeffekt Thema Geld, der reiche Sohn aus München, die Schweizerin, die auch extrem viel Geld mitbringt, dann holt man diese Local Hero Komponente mit der Daniela Strobel, eine der Protagonistinnen dieser Serie, die holt man noch mit rein. Also auch der Faktor Geld, wie schwierig im Endeffekt der Zugang ist. Dann total realistisch auch dargestellt, unten der Landwirt aus Bad Gastein, der seiner Tochter zum großen Traum verhelfen will. Was du auch schon im Kindesalter an Engagement, an Einsatz von den Eltern benötigst.
Ja,
Ja,
stimmt. Kommt auch so, ja.
absoluter Wahnsinn. Ohne Kohle, ohne Support der Eltern eigentlich keine Chance. Das ist gut abgebildet. Dann, ja, diese Schmerzmittelthematik, okay, da wird natürlich, Christopher nennt es ein Klischee, das nicht ausgelassen wird, aber es ist eine Thematik. Ja, also haben inzwischen auch unheimlich viele Athleten, Athletinnen offen darüber gesprochen, dass das Zeug wie Smarties mehr oder weniger konsumiert wird und dass es auch schon in jungen Jahren natürlich ein Faktor ist und sein kann, auch gut transportiert ist. Rein darstellerisch, optisch top. Also diese skifahrerischen Sequenzen sehr, sehr cool abgebildet. Ich kenne auch einen, der in der Umsetzung damit dabei war und ich weiß, was dieser Mann vom Skisport versteht und was er kann. Lieber Christoph, wenn du zuhörst, extrem cool umgesetzt. Also deswegen, wer Skifan ist, gibt dem Ganzen eine Chance. Mich hat's total geflasht, mich hat's begeistert und gibt schon auch so ein Internatsleben natürlich auch wieder. Hey, du bist Jugendlicher, Aufwachsender und teilst dir mit zwei wildfremden Leuten da ein Zimmer. Tag ein, Tag aus, eine Gruppendynamik entsteht. Das sind sich auch nie im Endeffekt alle grün. All das ist die Realität in Skiakademien, in Internaten. Und ja, Skiakademie Schladming, so, Absolventen, Vincent Kriechmeier, Michaela Dorfmeister, Renate Götschl, Michaela Kirchgasser, Hermann Mayer, Alexandra Meisnitzer, Hannes Reichelt. Muss ich noch weiterreden? Michael Weichhofer. Also, diese Akademien und diese Sportinternate mit dem Fokus auch auf Wintersport, wenn es die nicht geben würde, könnten wir einpacken. So. Ja, gibt ja College-Systeme, die so ein bisschen anders aufgebaut sind. Andere Sportarten gehen da, andere Länder gehen da anders ran. Aber ohne die Internate, no way, keine Chance. Boah, also. Ich fand's gut, mir hat's Spaß gemacht zu schauen.
Sehr gut. Ich finde immer einen guten Indikator, wenn eine Serie, dass eine Serie gut ist, wenn ich schnell will, dass es denen gut geht, diesen Charakteren, die da vorkommen. Und das ist da irgendwie der Fall. Ich will eigentlich schon, dass die alle, die da vorkommen, die Jugendlichen, dass die Rennen gewinnen eigentlich. Das ist ja für mich ein Anzeichen, okay, ich baue da so ein bisschen Bindung auf mit den Charakteren und das ist einfach gut gemacht. Das gelingt dieser Serie sehr gut. Wenn man will, dass man einen, also es ist Fernsehen, nicht? Es ist natürlich inspiriert von wahren Begebenheiten, aber es ist Fernsehen. Wenn man will, dass das mehr der Realität entspricht, dann empfehle ich die Dokumentation Stams. Ja, die sollte zum Beispiel in der ORF-TVT, glaube ich, ist die abrufbar derzeit. Ja. Ist ein Kinofilm, ein Dokumentarfilm über diese Skischule dort, ja, also Skiakademie quasi, ja, in Stams in Tirol. Das ist wirklich ein sehr, sehr nüchterner Blick auf so ein Akademieleben. Kommt auch der Johannes Lampert davor, witzigerweise, als ein junger, hat so ein paar Cameo-Auftritte. In School of Champions kommen ja Anna Veit und Thomas Morgenstern vor.
Richtig, der Morgi, stimmt.
Ja, auf einmal kommt der Morgi daher, ja. Sehr lustig war das. Hat man taugt. Da waren natürlich, es waren natürlich wirklich Jugendleute, also Jugend, Skifahrer, die da für diese Szenen, die in diesen Szenen vorkommen, da in diesen Rennszenen, in den vermeintlichen, wurden da hergenommen. Die Nicola Werdenig zum Beispiel war eine, die im Drehbuch involviert war, ja, die quasi herangezogen wurde und gefragt wurde, dass man das ein bisschen realitätsgetreuer, glaube ich, auch machen kann, ob das Sinn macht, ja, sicher gut. Also die Leute, die das machen, haben sich schon Input geholt von Leuten, die an so Ski-Akademien waren. Das ist natürlich der Fall, ja. Mhm.
ARD, ORF, SRF, die haben dann schon auch einen Qualitätsanspruch. Das sind die übertragenden Fernsehanstalten im Ski-Alpinsport. Wenn die da ein komplett unrealistisches Bild zeichnen würden, wäre ein Schmarrn. Also da, ja, die Leute wissen schon, was sie tun.
Ja. Sehr gut. Ja. Und jetzt noch eine Frage. Wer war für dich der nervigste Charakter in dieser Serie?
Boah.
Wer hat dich am meisten genervt?
Wer hat mich am meisten genervt? Hat mich... Boah, willst du mal anfangen? Ich muss echt kurz überlegen.
Naja, bei mir war es...
Du überfährst mich gerade.
Bei mir war es leider so ein bisschen die Nawal mit ihr, dass sich das so lang gezogen hat, diese Schmerzmittelthematik war. Irgendwann ist sie mir dann auf die Nerven gegangen und dass sie dann auch so... Aber das will man ja, glaube ich, auch, weil sie ja dann so voll verbissen ist und so. Also ich glaube, das war ja auch ein bisschen gewollt, dass man die so darstellt. Und der Niki Auer, der Sohn, der war mir dann teilweise ein bisschen zu cool und war dann schon... cool, so ein bisschen alternativ und so, oder ja, ein bisschen rebellisch, natürlich, passt schon, das ist vielleicht auch das, was er meint mit, es werden alle Klischees erfüllt, gell, so rebellisch gegenüber dem Vater und so, stimmt schon, aber das war dann auch ein bisschen zu nervig, finde ich, aber ja, die zwei so, aber ich würde eher sagen, zuerst Nawal, und ja, ich glaube, dabei belasse ich es voll, ja, die zwei. Was sagst du?
Der Drill Sergeant geht mir schon auf die Nerven.
Ja,
der Trainer, okay. der dann da dazukommt, auch mit dem, was dann noch passiert. Es gibt jetzt keinen Spoiler. Leistungsorientierung ist das eine, aber man kann es auch übertreiben. Der hat mir nicht so getaucht. Ski-Akademie Schladming, ich habe natürlich Markus Schwarz völlig unterschlagen.
Also, ah ja.
Das wollte ich dir nicht antun. Roland Leitinger, ich sehe gerade so ein bisschen aktuellere Adrian Pertl. Julian Schütter hat jetzt, glaube ich, aufgehört. Gell?
Ja, genau. Dann sind wir eh schon bei den News, ja? Ich glaube.
Die Brücke geschlagen. Ja, Conny Hütter. Conny Hütter, also ich habe vorhin viele ehemalige aufgezählt, Julia Scheib. Also das, was jetzt gerade an den Akademien im Alter zwischen 15, 16, 17 da rumspringt, über das, wenn es uns dann noch gibt, sprechen wir Pappnasen in ein paar Jahren.
Na, sehr gut. School of Champions, schaut euch das an, wenn ihr Zeit habt und eine Serie braucht gerade, die ihr euch irgendwie runterholt am Abend oder so. die ist ganz gut. Ja, voll. Ja, Julian Schütter, hört auf. Ja, hat mich schon überrascht. Der hat jetzt schon noch in den letzten Wochen gesagt, er will eigentlich noch besser werden. Das ist seine große Motivation. Er will wirklich an die Weltspitze kommen, damit sein Wort noch mehr Gehör findet quasi. Jetzt hat er auch gesagt, ja, er merkt, er kann sich nicht mehr so motivieren, nicht mehr so überwinden, nicht mehr so, ja, seitdem er sich da verletzt hat gegen Ende des letzten Jahres, schade, er ist ja, ich glaube, 25, gell? Noch recht jung, aber ja, das ist das Karriereende von ihm. Bin gespannt. Denke schon, dass man von dem zumindest in Österreich noch was hören wird. Und dann heute, hat mich viel mehr überrascht, Ranghild Mowinckel hat angekündigt, dass sie die Karriere beendet. Ja, mit einem, zum Ende der Saison. Tobias, du schaust überrascht. Hast du es mitgekriegt oder ist das
Breaking News? Nein. Ich habe mir einen ganzen Tag vorgenommen, wir dürfen Mowinkel nicht vergessen. Und wenn du jetzt alle verabschiedet hättest, hätte ich gesagt, super, ja, haben wir eh alles besprochen. Fertig, ja. Dann hätten wir, ja, dann hätten wir aufgelegt und hätte ich gesagt, ach, die Mowinkel.
Ganzen ja, Tag genau.
Angedacht. Mhm. Super, dass du, deswegen sind die Augen groß geworden, weil das hätte mich geärgert.
Genau, ein extrem gut produziertes Video auf Instagram gepostet, wo sie das auch irgendwie beschreibt. Sie lässt es einfach. Also so einen richtigen Grund habe ich nicht raushören können. Einfach, ja, danke. Es hat mich sehr gefreut. Sie verdrückt auch ein paar Tränen und sagt, ja, es schaut zwar jetzt gerade nicht so danach aus, aber es ist die richtige Entscheidung. Ich lasse es bleiben. Ja, überraschend, weil sie ja in Cortina noch ein Weltcuprennen gewonnen hat, gell? Ja, also wirklich zählt natürlich zur absoluten Weltspitze, Ranghild Mowinkel. Und ja, das, die Entscheidung hat sie aber schon vor Cortina getroffen. Das hat sie auch verraten. Also es hat jetzt keinen Einfluss darauf gehabt oder in irgendeiner Art und Weise. Oder sie hat sich's auch nicht anders überlegt, obwohl sie in Cortina gewonnen hat. Ja, die werden wir also nur noch ein paar Mal sehen im Weltcup. Und dann habe ich jetzt noch gelesen, Florian Schieder hat die Saison beendet. Der wurde am Knie operiert. Damit auch, der Südtiroler, der, dauert doch länger, bis zu 6 Monate könnte es dauern, bis er wieder auf Ski steht, hat er gesagt. Also ja, da dürfte schon doch was Ärgeres gewesen sein im Knie. Jedenfalls Saison für ihn vorbei. Ja, hast du noch News? Wenn nicht, dann schauen wir aufs Programm, hätte ich gesagt.
Ja, leider traurige News aus der Schweiz, nämlich der Bruder von Wendy Holdener, der auch ihr Manager war, Kevin Holdener, ist nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Die Schweizer sind mit Trauerflor auch gefahren. Ja, die Schweizer Skifamilie steht da tatsächlich unter Schock. Und das hat Wendy Holdener mit, ja, berührenden Worten kommuniziert. Leider nichts Schönes, was ich an News noch habe, aber wollte ich mit euch teilen, weil sie da auch sehr offen damit umgeht und alle Kraft, wenn die Holdener, alle Kraft der Familie in diesen schweren Zeiten.
Ja, danke, dass du das noch erwähnt hast. Ja. Ja, der Weltcup geht weiter. Die Männer reisen jetzt nach Espen, also zuerst müssen sie zurück nach San Francisco, dann fliegen sie nach Denver und dann nach weiter mit dem Auto nach Espen. So ist das. Und da stehen 3 Rennen an und die Frauen in Quitfjell mit 2 Speedrennen.
Mhm. Magst du die Uhrzeiten haben?
Ja, bitte, wenn es das hast.
Na sicher, na sicher. Moment. Fangen wir mit den Männern an. Am Freitag ist Riesenslalom Nummer 1, 18 Uhr, 21 Uhr. Also auch für dich, Lukas, sie haben dich erhört.
Ja, super.
Es ist Stunde früher, ja, damit du rechtzeitig ins Bettchen kommst. Und am Samstag identisch 18 Uhr, 21 Uhr und am Sonntag das Slalom sogar noch eine Stunde früher, 17 Uhr erster Durchgang, 20 Uhr zweiter Durchgang. Quitfjell haben wir normale europäische Zeiten, da haben wir die Abfahrt am Samstag um 11 und den Super-G am Sonntag auch um 11.
Danke dir. Gerne. Ja, jetzt haben wir dank School of Champions haben wir doch auch wieder eine längere Folge zusammengebracht. Danke fürs Zuhören an alle. Wir wünschen euch eine schöne Woche und melden uns nächste Woche wieder mit den Rennen, mit den 5 Rennen, die am Programm stehen. Schauen wir mal. Hoffentlich sehen wir auch alle 5. Bis dahin, alles Gute. Macht's gut.